Das Brückengeflüster wird euch präsentiert von Stavermann. Technik rund ums Grün.
Oh, wir kennen den VW, ne? Ja. Mal ganz ehrlich. Und da brauchen wir, wenn so ein, der Bruder von dem Groß, ja, der macht, der sagt da ganz klar, wann hat er uns denn mal gesehen? Als wir gespielt haben, zweite Liga, da durfte der noch nicht mal in der Regionalliga spielen.
Werbung.
Stavermann, Technik rund ums Grün. Unser Top-Angebot des Monats. Der Ego-Mähroboter RMR 1500E. Inklusive Antenne für eine nahtlose und präzise Navigation. Pflegt Rasenflächen bis 1500 Quadratmeter. Vollautomatisch. Jetzt zum Aktionspreis von nur 2099 Euro. Satte 600 Euro gespart. Und das Beste? On top gibt's gratis noch ein Ego-Akkugerät deiner Wahl. Rasentrimmer, Blasgerät oder Heck. Schere, natürlich mit Akku und Ladegerät, aber nur für kurze Zeit. Stavermann, Technik rund ums Grün.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Der VfL Osnabrück steht in den Startlöchern vor der neuen Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga und pünktlich dazu ist auch das Brückengeflüster wieder da, und zwar in der regulären Abfolge, wenn man so will. Wir starten mit der ersten Folge vor der neuen Saison und dann wieder in den regulären Rhythmus und sagen erstmal Hallo zur ersten Folge der Saison 26-27. Mein Name ist Malte Artmeier und mit mir im Studio die geschätzte Kollegin Susanne Vetter.
Guten Tag, hallo.
Der ehemalige Sportchef der NOZ, Harald Pistorius.
Hallo, guten Tag.
Und Lothar Ganz, ein, Mr. VfL, sagen wir, der Mann, der alles gemacht hat bei den Lila Weißen. Hallo, Lothar.
Ja, hallo, grüß euch.
Schön, dass ihr da seid, und wir wollen natürlich heute sprechen über das, was da so auf uns zukommt in der neuen Saison und auf den VfL, aber auch so ein bisschen in die Vergangenheit blicken, über die letzten Aufstiege des VfL und das, was damals gut gelaufen ist, wenn man die Klasse gehalten hat, das, was vielleicht auch besser hätte laufen können zu den Zeitpunkten, wo man dann direkt wieder abgestiegen ist, und so ein paar Lehren daraus ziehen. Vielleicht starten wir aber mit dem aktuellen Geschehen. Ihr habt fast alles gesehen jetzt vom vergangenen Wochenende mit den beiden Generalproben, dem 0-3 gegen Meppen und dem 0-2 gegen den SC Paderborn. Ja, und vielleicht Susanne, du zum Start warst bei beiden Spielen vor Ort. Was hast du mitgenommen von da?
Ja, so ganz viele Eindrücke natürlich, aber ich musste mich auch ehrlicherweise erstmal ein bisschen schütteln nach den beiden Spielen, denn für sich genommen beide Spiele betrachtet, haben natürlich eine andere Wirkung und hinterlassen und einen anderen Eindruck, als wenn man erst ein 0-3 und dann noch ein 0-2 sieht, das muss man schon mal sagen. Trotzdem habe ich es natürlich verstanden, die Argumentation von Timo Schulz, dass er sagt, ich möchte, dass alle Mannschaftsteile, dass jeder Spieler gleich viel belastet ist. Das ist wichtig für die Trainingssteuerung, das ist wichtig für den Ablauf dann in der Vorbereitung auf Heidenheim. Trotzdem, ich hätte mir natürlich in beiden Spielen gewünscht, dass der VfL vielleicht auch nochmal was zum Nachlegen hat, gerade in Paderborn an der Bremer Brücke, auch vor 4.500 Zuschauern, dass man dann vielleicht, wenn jetzt ein Jonathan Wensing sich verletzt, dann musste Luca Kröger schon ziemlich lange spielen. Der hat es gut gemacht, keine Frage, aber es ist natürlich was anderes, ob da jetzt ein A-Jugendlicher reinkommt oder vielleicht dann eben Frido Wagner oder so. Also von daher, man muss die beiden Spiele betrachten. Ich fand das Meppen-Spiel wirklich nicht gut. Ich fand es nicht besonders strukturiert. Natürlich, man hat am Anfang dagegen gehalten und auch wenig zugelassen und ist dann so nach diesem Standard-Gegentor total aber aus dem Rhythmus gekommen. Die zweite Halbzeit fand ich ganz, ganz schlecht. Aber gegen Paderborn, muss ich sagen, ist natürlich der Eindruck dann auch entstanden, ja, da ist auch eine Mannschaft, die natürlich auch mal ein anderes Tempo hat und was anderes da auf den Platz bringt. Trotzdem gab es auch gute Momente.
Lothar, für dich war es, oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Vorbereitungsspiele du in diesem Sommer schon gesehen hast, aber du warst ja jetzt auch am Samstag dann im Stadion. Wie hat dir die Mannschaft gefallen?
Ja, ich war im Stadion, war auch eher sehr erstaunlich, ich hatte das am selben Tag erst erfahren, dass sie auch gegen Meppen spielen. Sonst hätte ich mir Meppen sicherlich auch nochmal angeschaut, also VfL gegen Meppen. Aber war gegen Paderborn da und ja sicher, man darf nicht verkennen, Paderborn, fangen wir mal beim Gegner an, wie sie spielen. Ne? Ich habe, gut, wir sprechen selten Spieler, wir haben letztes Jahr dritte Liga, aber das ist jetzt ein Erstligist, wie ballsicher sie waren. Ganz geringe Fehlerquote, ja, und das zeichnet auf, wenn du, je höher du kommst, musst du das haben. Das heißt, deine Fehlerquote minimieren. Fitness müssen wir sowieso alle haben. Wenn du die nicht hast, brauchst du gar nicht in die zweite Liga reingehen. Aber das kannst du dir natürlich auch erarbeiten. Und ja, was mir gefehlt hat, es waren so keine Torszenen da. Wir hatten also, ich glaube, wenn es mal ein, zwei gefährliche Szenen, ne, war es, dann war es auch gut. Und bei Paderborn war es halt so, sie spielen keinen Pass unbedingt mit Risiko, sondern wenn es nicht geht, spielen sie wieder auf der anderen Seite rum, probieren es da. Und das haben sie schon sehr gut gemacht. Und es war, ja, von Vorbereitung war es ordentlich, aber noch nicht das aus meiner Sicht her, was wir an der Brücke, wenn wir Spiele gewinnen wollen, was wir da machen müssen.
Harald, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade dieses Wochenende, vor allem die beiden Ergebnisse, ja, die Vorfreude und die Euphorie Richtung Saisonstart ganz schön gedrückt haben, ne? Wie geht's dir?
Also, nein, ich habe so viele Vorbereitungen erlebt und Rückschlüsse gezogen und Prognosen gestellt, die waren immer falsch. Also, oder ganz oft jedenfalls. Und manches widerspricht sich dann auch, wenn in der einen Vorbereitung viel auf die Nüsse bekommst, kann sein, dass es dann einen super Start gibt. Das ist viel Kaffeesatzleserei. Ich fand diesen Move von Timo Schulz mit den beiden Mannschaften und auch dem der nahezu zeitgleichen Ansetzung, also Samstagnachmittag, fand ich schon ganz gut. Das hat einen guten Zweck erfüllt und man war, ich finde, man konnte auch relativ deutlich sehen, dass das eher die B11 momentan ist, die in Blau-Weiß-Schinkel gegen Meppen gespielt hat, 3-0 verloren hat. Wer verliert gern gegen Meppen? Und gegen Paderborn war es dann doch deutlich eindeutiger die Startelf, die, mit der wir rechnen.
Ja, aber ich glaube nicht, also nicht auf allen 11 Positionen, ne? Also vielleicht so 6, 7, 8, ja, aber genau, ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, dass man nicht ein Testspiel mit einer Mannschaft gespielt hat, die man so am ersten Spieltag erwarten kann.
Naja, ich würde sagen, wenn wir uns da jetzt in das Thema verbeißen wollen, gegen Meppen, Wiemann hat gespielt, da weiß man, was der kann, was Schulz da sehen wollte in einer großen Wettkampfbelastung, den Abu Hanna. Und das hat für mich die Erkenntnis gebracht, dass er da körperlich, physisch, zweikampfmäßig zumindest an diesem Tag mitgehalten hat, dass der was mitbringt, auch an Erfahrung. Davon ist nicht viel im Kader. Und dann Wagner, ja. Ich glaube, er wollte nochmal Wensing auch unter so einer Besetzung sehen. Wagner weiß man, was er kann und was er nicht kann, aber er war Stammspieler in der letzten Saison und der wird da auch reingehören. Und so sieht es möglicherweise dann auch bei dem zweiten Spielmacher aus, wenn man die Position mal so nennt. David Kopacz, der dann auch gegen Meppen gespielt hat und damit wäre dann schon die Startelf voll. Mhm. Ja, Paderborn plus die drei und dafür dann eben die genannten Spieler raus. Mhm. Ja.
Also nochmal so ein bisschen testen, anstatt quasi so auf die komplette Eingespieltheit zu setzen.
Ich glaube, dieses Eingespieltsein, das ist vorhanden. Mhm. Ja.
Das ist allein ja schon deswegen vorhanden, weil es ein gewisses Grundgerüst gibt, was ja übernommen worden ist. Also da kommen wir da wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf, dass halt, das vielleicht ein Punkt sein kann, der möglicherweise sogar auch mal wichtig wird.
Mhm. Ist ja auch ein Thema, das wir in der letzten Saison hatten, dass die Mannschaften tendenziell erfolgreich sind, die möglichst wenig Rotation in ihren Aufstellungen und Formationen haben. Das bringt uns eigentlich auch direkt schon zum nächsten Thema, nämlich den VfL und seine Aufstiege. Ich habe es schon angekündigt, wir wollen so ein bisschen natürlich mit unseren beiden Gästen, die nicht besser geeignet dafür sein könnten, so ein bisschen auch nach hinten schauen. Der VfL ist zum 8. Mal aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. Viermal ging es bislang direkt wieder runter in die dritte Liga und also um es einmal zu nennen, 2002, 2004, 2011 und 2024. Ihr habt jetzt ziemlich viel im Kopf dazu. Gibt es so Überschneidungen, wie diese Aufstiege zustande kamen? Wie unterschiedlich ist das, wenn ihr das auch mit diesem Aufstieg vergleicht?
Also mit diesem Aufstieg, glaube ich, kann man die anderen Aufstiege gar nicht vergleichen. Also ich finde, wir sind so souverän aufgestiegen, das sagt ja auch die Punktzahl. Und wie der VfL in der Rückserie gespielt hat, das war schon außer der Norm, sage ich mal, wie andere Aufsteiger. Zu unserer Zeit sind wir zum Teil ja auch, glaube ich, so haben 69 Punkte oder so auch zum Teil gereicht. Und deswegen, das war so ein souveräner Aufstieg, der auch von der Spielklasse her so souverän war, was wir bei manchen Aufstiegen, wenn wir uns mal erinnern, wir haben einen Aufstieg gehabt, beim ersten war ich ja selber Trainer, war Relegation. Ja. So, das konnte man einfach nicht vergleichen mit diesem souveränen Aufstieg, sondern das war hopp oder top. Und
2003 war es auch knapp, ja, obwohl ihr aufgerüstet hattet mit einer ganzen Reihe von Spielern, die auch hoch bezahlt werden mussten. Das war ein Wabang-Spiel damals, 2002, 2003. Aber ich möchte doch an einer Stelle widersprechen, Lothar. Ich glaube, man kann den Aufstieg von 18, 19 durchaus in ganz vielen Punkten mit dem Aufstieg jetzt vergleichen. Es war ähnlich souverän, die Punkte haben sich ein bisschen gleichmäßiger verteilt, aber es war auch hier eine klare Betonung auf den Teamgeist. Es ist ja nicht so gewesen, dass die Jungs von Daniel Thun dort offensiven Zauberfußball gespielt haben. Die waren sehr effizient, die haben durchgängig mit derselben Abwehrformation gespielt. Ich sag's mal zur Erinnerung, Aydini,
Trapp auf jeden Fall.
Aydini, Trapp und Engel bzw. Agu und davor die beiden Abräumer Blacher und Taffortzhofer. Also das zeigt ja eigentlich schon, worauf die Schwerpunkte lagen. Genauso war es ja in der letzten Saison auch.
Und sie kamen auch aus einer ähnlichen Situation. Ja. Ne? Es war zwar nicht ganz so knapp wie davor, aber man hat durchaus schon eine Zeit lang gegen den Abstieg gespielt, war unten drinnen und wusste nicht so richtig. Es war jetzt nicht so, dass man als Favorit reingestartet ist.
Sie haben einen Neuaufbau mit dem Abstieg, mit dem Aufstieg abgeschlossen und dann die Klasse gehalten. Also wenn diese Parallele so weitergeht, dann würde mir das gefallen.
Mhm. Ja, du magst ja auch recht haben, aber ich sag mal, diese Voraussetzung, das Jahr vorher waren wir knapp am Drochtersen zu spielen als wieder gegen Rot-Weiß Essen. Das muss man einfach so erwähnen, es war ja alles aufgebrochen, war ja nichts mehr, es war ja gar nichts. Und das Team drumherum, das nenne ich alle von Ennus, Laskowski, Welling und alle, die dazugehören, das wieder so hingekriegt haben. Und dann mit so einer Punktzahl, das war für mich schon, muss ich sagen, sehr überraschend. So, ich gebe dir recht, habe ich jetzt auch nicht dran gehalten, in der Saison mit Daniel Thun war es natürlich, aber es waren, wenn du aufsteigst, sind alle Saisonen gut. Ich kam jetzt nur auch auf die Punktzahl dort, ne? Aber das war schon sehr gut, wie sie es gespielt haben, sehr souverän.
Bleiben wir vielleicht dann eben, wenn wir jetzt schon dabei sind, bei den Spielzeiten, in denen der VfL nach dem Aufstieg dann die Klasse gehalten hat. Also 2019 hat es funktioniert mit Daniel Thun als Aufstiegstrainer, der dann eben in der Folgesaison geblieben ist. Und 2008 dann nach dem Aufstieg 2007 hat es auch funktioniert. Warum hat das damals geklappt?
Ja, das war ja der Aufstieg gegen Aalen mit Pele. Da ist die Mannschaft, abgesehen mal, glaube ich, von Adi, der nach Rostock gegangen ist, zusammengeblieben.
Ja.
Und hatte Entwicklungspotenzial.
Ja, nun muss man dazu sagen, der erste Aufstieg war ja mit der Relegation gegen Union Berlin.
Ja.
Wir haben aber das ganze Jahr gegenüber in der Regionalliga Nord gespielt. Ja, jetzt kamen wir in die zweiten Liga rein. Ja, und das war schon mal eine andere Hausnummer, dass du gegen abgestiegenen Bundesligist auf einmal spielen musstest. Ja, und das war also, sage ich jetzt mal, vom Fußballerischen her waren das fast zwei Klassen. Mhm. Ja, und die Voraussetzungen waren dementsprechend auch noch nicht so gegeben.
Aber gut, trotzdem seid ihr in der Rückrunde noch so, habt ihr noch so eine gute Bilanz hingelegt? Ja. Also es war nicht völlig Chancen.
Wir hatten mit Gehle,
Ihr habt einen richtigen, ihr habt da einen richtigen Trainer verpflichtet.
Wir hatten einen richtigen Trainer verpflichtet, der auch zu uns passte, der Feuer hatte. Und hatten vorher null. Und so, der eigentlich, ich vergesse noch einmal, der Lokowski, ich war ja in dem Jahr vorher Trainer, hatte auch mit der Auswahl, hatte ich nichts mehr mit zu tun, weil ich mich auf den Aufstieg konzentrieren wollte. Aber als ich dann Lokowski, als er da war und ihn mit ihm besprochen hatte, alles, der war erstmal froh, dass er Aufstiegstrainer war, also Zweitligatrainer. Aber dann gab es einen Spruch, sagte, ja, Lothar, ich mache manchmal gar nicht rausgehen ins Stadion, weil er Angst vor den Fans hatte. Ich sage, wie bitte? Das wiederhole nochmal. Ich sage, welche Fans meinst du denn? Unsere. Ja, ich sage, dann hat es keinen Zweck. Ich sage, dann hat es absolut keinen Zweck. Und wenn du diese Spür nicht hast, mit deinen Fans die Klasse zu halten, so, dann haben wir gesagt, ja, dann musst du einen Strich machen. Und dann, gut, mit Jürgen Gelsdorf kannte ich noch aus meiner aktiven Zeit, von Bielefelder Zeiten her. Da wusste ich, der gibt Feuer rein und das war auch genau das Richtige, was die Jungs dann brauchen. Und schade, Bielefeld ist damals drin geblieben. Wir haben es, ich glaube, waren nur 1-2 Punkte oder was, haben wir es nicht geschafft. Und dann ist er ja geblieben. Ja, und dann haben wir den Aufstieg geschafft. Wieder. Ne, danach gleich.
In der zweiten Saison. 2002, 2003.
Ja.
Da war es eben diese Mannschaft mit
Harun Isa, Michewski und das waren.
Angelo Vier.
Wir hatten also eine gute Mischung von, wie man im Fußball spricht, auch abgewichste Spieler, ja, dreckige Spieler und dann eine gute Mischung gemacht.
Aber die mussten vor Gelsdorf auch wirklich, das muss man so formulieren, einen kräftigen Tritt in den Arsch kriegen, um dann irgendwann sich so zu bewegen, dass der Aufstieg dann gelangt.
Ne? Ja, nicht von Gelsdorf nur. Ja. Das waren tägliche Gespräche auch im Büro. Ja. Ne, das ist klar. Ne? Aber welche Chancen hast du als Aufsteiger? Ja? Da kommt sicherlich nicht einer, der gerade in der zweiten Liga 20 Tore gemacht hat, der gerade sein Abitur fertig hat und eine schöne Ausbildung und sagt so, ich ist alles schön und wo soll ich die anderen Tore machen? Das kann der VfL sich nicht erlauben oder konnte er auch nicht. So, und deswegen musstest du auf Spieler zurückgreifen, die ein bisschen dreckig waren, die Qualifikationen, die selber zweite Liga gespielt haben, mit Chesky, ein Klassenspieler, war Nationalspieler, dann hattest du so mit Harun Isa richtig ein dreckiger, kleiner Spieler, der auch wusste, wo es lang ging. Und das war eine gute Mischung. Hm. Ja.
Kann man vielleicht sagen, dass, also jetzt auch mit Blick auf die Aufstiege danach, dass der VfL die ersten beiden Aufstiege 2000 und 2003 der zweiten Liga vielleicht nicht so ganz gewachsen war und dann aber, also wenn man das jetzt vergleicht, der Sache ein bisschen näher gekommen ist in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren?
Das würde ich schon so sagen, ja. Man darf vor allem nicht vergessen, wenn man die Saisons vergleicht, Lothar hat eben gesagt, jede Aufstiegssaison ist gut, aber wir wissen auch, wie die Bilanz gewesen wäre, wenn es 90 nicht plus 6 gegeben hätte, sondern nach 90 plus 4 Schluss gewesen wäre. Mhm. Und so ähnlich ist es auch, wenn du die Abstiege vergleichst, wie eng es war. Allein an der Teilnahme der Relegation siehst du das. Und es fehlten wirklich in einigen Saisons fehlten nur Nuancen. Das spricht dafür, dass die Liga so eng und schwer ist. Aber nah dran war der VfL trotz einiger Widrigkeiten immer.
Mhm. Die Absteiger.
Ja, genau.
Ja.
Die gab es damals noch.
Es gab damals 4 Absteiger. Das heißt, entweder wenn du über den 5 Plätzen kommst, bist du eigentlich schon fast im Mittelfeld. Mhm. Ja? Und man muss einfach sagen, hinten raus vom Kader her, du brauchst eine Qualität im Gesamtkader, wo du hinten raus, wenn die schwere Zeiten kommst, wo du nachlegen kannst mit Qualität. Ja, das Gleiche ist, der Kader ist ja nicht nur für Spieler. Du musst Trainingsqualität haben. Du musst jeden Tag eine Qualität im Training haben. Und das muss so ausgeglichen sein, dass du jetzt, sag ich mal, Spieler X oder Y einsetzen kannst, weil sie fast auf einem Level stehen. So, und wenn du da einen Abbruch hast, jeder Spieler ist in sich dann auch ein bisschen faul. Der merkt sofort, ob ich jetzt meinen Stammplatz verliere oder nicht. Oder ob der Nächste dahinter steht, dann muss ich auch im Training wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und das ist das Entscheidende, dass du gute Trainingsqualität hast, einen guten Kader hast und dich dadurch weiterentwickeln kannst, dass der Trainer auch diese Möglichkeiten hat mit einem guten Kader.
Ich erinnere noch mal kurz an die Saison, die vorhin auch schon erwähnt worden ist, als der VfL kurz vorm Abstieg in die Viertklassigkeit stand. Da waren wir im Sommer im Trainingslager und haben gesagt, oh, das wird aber eng, weil einfach wahnsinnig viel A-Jugendliche mit dazugekommen sind. Ich finde es schön für die Jungs, wenn die da dabei sind, aber es war von der Trainingsqualität her einfach jetzt nicht so gegeben. Man hat da spät die Mannschaft dann zusammen gehabt und das war einfach ein großer Fehler. Und ich glaube, auch aus diesen Situationen kann man ja lernen und dass man diesmal sehr früh einen Großteil des Kaders zusammen hatte und auch gemeinsam ins Trainingslager gefahren ist, ist etwas, was man aus der letzten Saison mitgenommen hat, als eine Idee und als etwas, was einfach gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn wir da jetzt mal anknüpfen und nochmal sagen, was waren denn die Punkte? Ich glaube, das war ja deine Eingangsfrage vor kurzem. Was waren denn die Punkte, die erfolgreich waren, die dazu geführt haben, dass der VfL die Klasse gehalten hat? Kann man vielleicht da nochmal kurz zur Rückschau halten und einfach jetzt nochmal sagen, was war es denn bei diesem, wenn wir jetzt auf den 2007er gehen, was war denn da der Grund und was war das denn bei dem Daniel Thun-Aufstieg?
Da ist es gelungen, glaube ich, erstmal die Mannschaft zusammenzuhalten und dann auch die Euphorie des Aufstiegs. Nochmal, das war ja so ein typischer Pele-Wollitz-Aufstieg, ja. Mhm. Mit den ganzen Historien, die da erzählt werden, die ja einem heute noch Kopfschütteln abbringen. Aber es hat geklappt und in letzter Minute sozusagen. Und diese Euphorie und diese Atmosphäre, diese Stimmung in einem gefestigten Team, die haben sie mitgenommen. Und dadurch hatten sie einen ganz ordentlichen Start damals. Ich erinnere mich noch, dass die erste Niederlage war in Hoffenheim, ne? Kann das sein?
Ja, und Hoffenheim war damals schon so bestückt mit zum Teil Weltklasse-Spieler.
Ja.
Ja, das war zwar ein kleiner Ort, aber hat eine riesen Mannschaft, ne?
Und was Verstärkung angeht, konnte der VfL da sicherlich nicht mit der Konkurrenz mithalten. Das ist, finde ich, auch ein Thema, auf das wir vermutlich noch kommen, das Geld. Ne? Das ist nun mal ein limitierender Faktor, wenn du eine Aufstiegsmannschaft nicht nur auf dem Level halten willst, sondern auch verbessern willst. Das war ja auch das Credo von Timo Schulz. Wir müssen in allen Bereichen besser werden. Er hat auch mal gesagt, wir müssen investieren in Steine, Trainingszentrum, Stadion, aber wir müssen auch in Beine investieren. Und da muss ich immer daran denken, dass Lothar Ganz 2010 nach dem Aufstieg mit Carsten Baumann haben wir zusammengesessen und einfach mal so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen. Und da sagte Lothar, normal wäre es am besten, wenn wir jetzt ins Rathaus gehen und sagen, ist nett, dass ihr am Stadion ein bisschen was gebaut habt, aber wir machen das nicht, die zweite Liga, wir können uns das nicht leisten. Da zeichnete sich schon ab, dass das ein Jahr werden würde. Leistungsträger waren gegangen, aber vor allen Dingen war es schwer, die Mannschaft zu verbessern. Das Geld war einfach nicht da, trotz der Pokalsaison. Das muss man ja sagen, in der Pokalsaison, im Viertelfinale erreicht, da waren dann auch Gläubiger bedient worden. Da war nicht mehr so viel davon übrig.
Ach, wir hatten nie Geld. Du musst ja mal überlegen, Harald, in der Zeit, wo wir aufgestiegen sind. Als ich zum VfL gekommen bin, war die Pressekonferenz noch im Container und der VIP-Raum war auch im Container. Wir hatten nichts. So, wir mussten die auch in zweiten Liga Lizenzen erfüllen. Wir mussten die Nordtribüne, da waren alle Steine drauf, die mussten wir asphaltieren. Das war der billigste Bereich. Der damals DFL-Vorstand war damals Hieronymus, Holger Hieronymus vom HSV, früher St. Pauli. Wir haben gegeneinander gespielt und der hat damals zu mir gesagt, wir waren im Stadion, er sagt, das muss, Lothar. Ich will das jetzt gar nicht alles weitergeben, was alles gemacht werden musste. Da sage ich zu ihm, hey Holger, wir können das nicht. Ne? Und da hat er ein Wort zu mir gesagt, pass mal auf, Lothar, Holger ist jetzt vorbei. Entweder macht ihr es oder ihr seid nicht dabei. So, dann haben wir wie ich immer schon gesagt habe, wir mussten in Steine setzen, konnten nicht so in Beine setzen. Dann mussten wir den Anbau erstmal vorne mit den VIP-Räumen, mit dem Büro. Dann kam das nächste Aufstieg, war dann die Nordtribüne. Ja, so, und das haben wir alles aus diesem Etat genommen. So, und da konnten wir nirgendwo irgendwo einen Spieler, wo du sagst, so, den könnten wir so bezahlen. Was auch nicht unbedingt notwendig ist, aber du hast nachher einen Kader ausgeglichen, der Qualität hat, und das bringt dich weiter.
Mhm. Ja? Das führte natürlich dazu, dass man viele neue Spieler verpflichtet hat, oft zu geringen oder mittleren Tarifen. Und eigentlich vielleicht auch den Mut nicht hatte oder auch keine Gelegenheit, auf ein, zwei Schlüsselpositionen richtige Klassenspieler zu holen. Vielleicht ging es nicht, aber das ist dann besser als dieses Prinzip, mit der Gießkanne umherzugehen und dann 6, 7 neue Leute zu holen und im Winter nochmal 4 nachzulegen. Das trägt ja auch nicht dazu bei, dass deine Einheit wachsen kann. Das ist also zum Beispiel in dem Winter 24/25, müssen wir auch nochmal über Geld sprechen, da war das Geld da sind ja Mittel freigemacht worden. Das ganze Projekt wird 1 Million Euro verschlungen haben, was dort letztlich dem VfL die Klasse gehalten hat.
Angst fressen Geld auf.
Es ist dann, da waren es aber ganz zielgerichtete, gut ausgewählte Neuverpflichtungen, und für die man dann auch viel Geld ausgegeben hat.
Naja, aber was hat man vorher alles schon Geld ausgegeben für nichts? Ja, so, und jetzt will ich dir aber auch mal was sagen. Geld ausgeben, alles gut und schön. Aber auch in der jetzigen Position, es geht ja nicht nur ums Geld. Du musst den Spieler haben, der sagt, ich will zum VfL. Ja, und der Spieler, der hat auch nur seine 10, 12 Jahre. Und der jetzt, sage ich mal, seine 20 Tore gemacht hat, der sagt ja nicht, ich gehe jetzt zum Aufsteiger, wo mein Risiko groß ist, dass ich ja nur noch 5 Tore mache, weil ich die Bälle nicht kriege und bin dann weg, bin dann aus der zweiten Liga raus, bin in der dritten Liga. Also du musst ja alles mit zusammenrechnen. Kommen die überhaupt? Es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um die Qualität der Spieler, um Willers. Und meistens ist es ja so, dass er vielleicht mal eine Verletzung hatte, dass er sagt, ich muss wieder ins Rennen kommen. Oder du hast Spieler, die ein gewisses Alter haben, wo du dann noch hoffst, okay, der kann noch 1, 2 Jahre richtig zünden. Oder, das war mein anderer Bereich immer, was ich hatte, dass ich gute Kontakt, das darf ich einfach mal so sagen, gute Kontakt zu Bundesliga-Vereinen hatte. Sei es Frankfurt, sei es Leverkusen, sei es HSV. Und wir haben damals gute Spieler ausleihen dürfen. Ja, durch Kalmund, durch Bayer Lorzer, durch Harry Bruchhagen, wo gesagt hast, so nach einer Zeit, die irgendwo dann nicht in den engen Kader der Bundesligisten kam, das ist natürlich Abschließen der Vorbereitung, ist klar, die hoffen ja alle. Und dass du dann sagen kannst, okay, wenn der Spieler will, den können wir vielleicht rübergeben, den können wir rübergeben. Wir hatten Henning damals, hatte ich vom HSV, Rufen Henning, ja, der hat die Tore gemacht, ja. Und da war noch ein klasse Spieler, der dann weitergenährte. Bayersdorf, willst du den nicht auch noch haben? Den wollte Pele aber nicht damals, ne? So, und wenn der Trainer ihn nicht will, dann hat es eh keinen Zweck. So, und da können wir Jacka, wir hatten De Witt von Leverkusen und so, dass du Qualität hast. Die hatten Qualität. Und da gibt es ja nur gewisse Möglichkeiten, wo du die Spieler herbringen kannst. Entweder sind sie auf dem freien Markt, zweitens muss er rauskaufen, ja, oder du gehst mit Verbindungen ein.
Was, ja?
Bitte.
Ja, wir haben jetzt viel über Veränderungen im Kader gesprochen, aber was ja auffällig ist, ist Kontinuität auf dem Trainerposten scheint ein Erfolgsfaktor zu sein oder irgendwie ein sich verstärkendes Element, denn in den 4 Jahren, in denen man direkt wieder abgestiegen ist, gab es entweder einen Trainerwechsel direkt vor der Saison, also zwischen Aufstieg und dem Saisonstart in der zweiten Liga, oder während der Saison, dass der Trainer entlassen worden ist und in den Jahren, wo man die Klasse gehalten hat, eben nicht. Schafft man Lothar jetzt vielleicht als ehemaliger Verantwortlicher, wie schafft man diesen Spagat, möglichst Kontinuität auf dem Trainerposten herzustellen, aber gleichzeitig dann auch ja nicht oder die richtige Entscheidung zu treffen, wenn es mal sportlich kriselt, weil das wird ja vorkommen.
Ruhe bewahren. So, man muss dazu sagen, damals hatten wir mit unserem Präsidium, mit Dr. Rasch, meine Person und die dabei waren, wir hatten Ruhe. Heute sind natürlich mehrere Institutionen mit Beirat, mit Aufsichtsrat, mit Vorstand, mit Geschäftsführung. Ja, jeder wird ja angesprochen, was ist denn mit dem VfL los und so. Jeder will die Gedanken reinbringen. Das ist doch klar. Wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, so ein Trainerteam mit sportlicher Leitung haben wir lange nicht gehabt. Ja, so, Sie haben es ja bewiesen mit den über 80 Punkten mit dem Aufstieg. Jetzt muss man Ruhe bewahren, auch wenn man am Anfang noch nicht die Ergebnisse erzielt. Man muss trotzdem Ruhe bewahren und sagen, so, das sind Personen, die haben uns da wieder hingebracht. Und das sind Personen, die können auch die zweite Liga, weil sie es selber schon alle überall gespielt oder trainiert haben. So, und denen muss man Vertrauen geben. Wenn du natürlich schwankst nach 5 Spielen, 6 Spielen, und sagst, oh, dann kriegst du eine Unruhe rein, dann wird es gar nichts. Entweder ziehst du das durch, man kennt die Person vom Charakter her, vom Arbeiten her und was sie früher gemacht haben. Dann sag mir mal einen Trainer oder einen sportlichen Leiter, der es in der Situation besser gemacht hat als der VfL in diesem Jahr. Wen willst du holen? So, und denen muss man Vertrauen geben. Das Umfeld muss ruhig bleiben. Das muss ruhig bleiben und das auch richtig, sag ich mal, einschätzen können, welche Möglichkeiten der VfL hat, was jetzt Spieler betrifft, die man verpflichten kann. Nehmen wir mal Wolfsburg mit Rehse. Der verdient so viel alleine wie der ganze Kader vom VfL oder halbe Kader. Ja, so, und das ist unser Gegner.
Ich musste dran denken an das Testspiel, Harald, wir haben es zusammen gesehen in Iserlohn gegen Hannover, wo die Kollegen aus Hannover von der Zeitung gesagt haben, unser Torhüter, der ist sehr gut, der war ein Schnapper, der hat nur 1 Million gekostet. Ja, musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ja, und dessen müssen wir uns doch bewusst sein. Und deswegen müssen wir doch Vertrauen an unsere Jungs dort, Trainerteam mit drum, ja, ich lasse mich bitte ausreden, Trainerteam drumherum. Und da haben wir Qualität. So, und denen muss man Vertrauen geben. Und da muss man, ich würde sogar jetzt sagen, ja, wenn wir es nicht schaffen, dann bleiben wir trotzdem zusammen, dann probieren wir es nochmal. Weil wir uns immer mehr steigern müssen. Und wir haben ja bei den ganzen Abstiegen, wir haben ja einmal was verpasst, wo wir einen Schritt weiter sind. Je länger du in der zweiten Liga, 1-2 Jahre, dann hast du wieder mehr Möglichkeiten, auch Spieler zu verpflichten, die auch gerne in der zweiten Liga und zum VfL kommen. Das war in dem Jahr, wo wir dann leider den Skandal hatten. Ja, da waren wir nämlich, Pele und ich hatten schon gute Spieler, die gekommen wären, wo wir gesagt haben, so, jetzt brauchen wir nicht mehr wanken. Wenn wir die Spieler, dann haben wir Qualität, die uns in der zweiten Liga noch weiterbringen. Ja. So war das leider.
Du hast aber früher auch immer gesagt, wir können die zweite Liga und den Klassenerhalt nicht erkaufen, sondern wir müssen überall da besser sein, wo nicht das Geld entscheidet. Und ich glaube, dass das auch das Geheimnis so ein bisschen ist von Timo Schulz, der ja auf ganz, ganz konsequente Art und Weise die körperliche Fitness der Mannschaft in den Mittelpunkt gerückt hat. Man denkt mal an die letzte Vorbereitung. Sie sind jetzt deutlich weiter. Der vor allen Dingen eine gewisse fußballcharakterliche und allgemein charakterliche Prüfung seiner Spieler vornehmen, nicht im Sinne eines Prüfverfahrens, aber in intensiven Gesprächen, die mehr sind als der Austausch von Lippenbekenntnissen, wie das ja vielen auch schon reicht. Und ich glaube, dass da schon auch eine gewisse Trotzhaltung entstehen muss, dass man sagt, wir zeigen es denen, auch wenn wir in der Etat-Tabelle wahrscheinlich Vorletzter oder Letzter sind, wie in der Fernsehgeld-Tabelle auch. Aber es sind noch andere da, die nicht viel mehr haben. Und nur als Beispiel, Daniel Thuns Mannschaft ist in das Jahr nach dem Aufstieg gegangen und war ganz klar auch Letzter der Etat-Tabelle. Das wussten alle.
Ja, ja.
So, also ist doch die Frage, was kannst du tun, um diesen Spirit zu erzeugen? Ich glaube sogar, Lothar, auch ich widerspreche dir höchstens einmal im Quartal. Aber wenn man sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, und wenn wir absteigen, Timo Schulz bleibt,
ja,
dann würde ich aber als Konsument sagen, jetzt nehmen die jetzt schon vor dem ersten Spiel die Möglichkeit des Abstiegs. Weißt du, was ich meine?
Halt, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja jetzt pauschal nach außen gesagt, das muss der innere Circle wissen. Genau. Ja, ich sage das ja nicht nach außen. Denn gut, ich brauche mich jetzt nicht mehr zurückhalten. Nein, ich sage auch meine Meinung, wie es ist.
Bitte nicht,
nee. Ja, ist mir scheißegal. Aber du musst auch dann, das im inneren Circle musst du es haben, dass du darauf Vertrauen hast. Genau. Und sagst, pass mal auf, Trainer, es sei denn, er will ein Haus weitergehen. So, und jetzt sage ich nochmal auf deine Sache. Das war immer mein Bestreben. Ich habe damals vor der Mannschaft gesagt, was können wir genauso gut wie Bayern München? Hat keiner was gesagt. Da habe ich gesagt, wir können uns die Fitness arbeiten. Du wirst natürlich nicht einen Spieler haben, der die Schnelligkeit von Diaz oder was weiß ich hast. Ja, aber die Werte an Fitness, das können wir genauso gut machen. So, was können wir als zweites machen? Wir können charakterlich gut sein. Wir können hier ins Stadion reingehen und sagen, das ist unsere Brücke. Und wer hier die Punkte macht, dann kann ich vor dem Spiel, war früher auch mein Ding, Ewald Lien hat mir das immer gesagt. Ich sage, Ewald, vor dem Spiel, ich wünsche dir ein gutes Spiel, aber du musst heute richtig gut sein, wenn du gegen mich bestehen willst. Mhm. Ja? So, dieses Vertrauen zu dem Stadion musst du haben. Dieses Vertrauen, wo du sagst, hier geht's jetzt rum. Du hast immer 15.000, die kriegen ja noch Applaus, wenn sie verlieren. So, und da brauchst du Typen, die auch sagen, okay, hier brennt was ab. Und das sind die entscheidenden Punkte, um diese Klasse auch zu halten. Diese wichtigen Punkte. Ne? Und ich sage ja nicht hier, du brauchst Geld. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du schon, den gemeinsamen Kader. Aber du brauchst andere Faktoren. Und darum geht's. Ne?
Woran scheitert es zum Beispiel, dass es im Moment noch nicht gelungen ist, die Planstellen, die offen sind, können wir auch noch mal drüber sprechen, zu besetzen? Liegt es daran, dass das Geld nicht da ist oder dass es ohnehin auf dem Markt in diesen Positionen extrem dünn ist?
Ja, du, mit Geld, da bin ich nicht involviert, was diese Sachen betrifft. Ich meine, wir wissen ja alle, wenn du jetzt nochmal am Markt gehst, die Spieler, die frei sind, die sind schon länger frei. Aber die Interesse haben, irgendwo zu wechseln nochmal, wo was gehen kann.
Das sind wenige.
Ja, weil die in der Bundesliga auch durch die WM noch lange in der Vorbereitung sind. Wann fängt die Bundesliga an?
In 3 Wochen.
In 3 Wochen, siehst du. Das sind die Endphase der Bundesligaspieler. So, es kann durchaus sein, jeder hofft natürlich in der Vorbereitung am Kader der Bundesliga auch noch unter den ersten 18 reinzurutschen. Ja, es gibt aber auch Spieler, die es dann nicht schaffen und da musst du am Ball bleiben und die Kontakte knüpfen und sagen, pass mal auf, wenn der eine oder andere Spieler, da muss man natürlich mit dem entsprechenden Manager, Geschäftsführer Kontakt aufnehmen, dass man gemeinsames Gespräch führt und sagt, Mensch, vielleicht ist der eine oder andere noch interessant, den wir ausleihen. Wie haben es denn die anderen gemacht? Wie hat es denn Elversberg gemacht zum Teil?
Elversberg hat natürlich finanziell schon ein
bisschen. Ja, die haben finanziell, sicher. Also, aber guck dir mal die Spiele an, die aber auch ausgeliehen haben, damals.
Ja.
Von Bayern München und so.
Ja, das machen sie ja heute immer
noch. Machen sie heute immer, ja. Weil kein anderer, du hast doch nur diese Möglichkeiten, eigene Spieler kaufen oder den anderen Weg zu finden, gutes Auge zu haben. Und wir haben doch als Aufsteiger immer die Problematik. Warum ist denn Kevin Biethoff, warum gehen die weg? Ne? Ist doch klar, weil ein Vertrag, der wird ja nicht im Mai, Juni gemacht, sondern das hat er bestimmt schon im Februar, März oder so gemacht. Wenn die Transfer offen sind, dann wird Karlsruhe auch gesagt haben, entweder unterschreibst du jetzt hier, dann weiß er aber, ich spiele in der zweiten Bundesliga oder er wollte auch selber mal einen anderen Weg gehen. Ne? Und wo du dann sagst, okay, jetzt kann ich den Spieler verpflichten. Und das ist natürlich für einen Drittligist, gehen die immer dann die besten Spieler weg. Ja? So, und da musst du vorbereitet sein und das ist alles nicht so einfach.
Mhm. Schon 23 sind ja einige Leistungsträger weggegangen. Diesmal ist es nicht so zentral, sicherlich mit Kehl, der zweitbeste Scorer, mit Karademir, ein wirklich in den letzten 2 Jahren deutlich gewachsener Abwehrspieler, den du immer bringen kannst und der sich auch nicht in die Hose macht, wenn er mal in der Startelf steht. So, und dann Wiethaupt, den ich persönlich für den größten Verlust halte, aber das ist eine persönliche Meinung. Unabhängig davon ist es versucht der VfL ja anders als in den Jahren zuvor, Aufstiegsjahren, sein neues Personal nicht in erster Linie aus der Kategorie gestandene Profis zu holen. Damit ist man ja auch schon einige Male, ich könnte jetzt eine Liste von Namen nennen, kennt jeder, der zuhört, brauche ich nicht machen, dass man jetzt den Weg der letzten Saison fortsetzt und sich mit dem guten Auge, wie du es genau beschrieben hast, Lothar, in Regionalligen umsieht. Und es sind ja einige Spieler in der letzten Saison gekommen, die da erstaunliche Schritte nach vorne gemacht haben. Und genauso könnte es jetzt passieren, nur es ist eben eine Klasse höher.
Ja, sicher.
Aber was ich bisher gesehen habe, und ich weiß nicht, wie es euch geht, da sind, wenn wir jetzt mal nur nehmen, so einen wie Wensing, schon auffällig. Oder auch der...
Ein Opitz zum Beispiel.
Opitz von Werder Bremen, genau. Jan Lotter war es letztes Jahr. Bornschein könnte in dieselbe Richtung gehen. Das ist nochmal eine interessante Frage. Nicht in Spieler zu investieren, die sich mit der besten Zeit, die sie hatten, nämlich hinter ihnen, empfehlen. Oder dass man Spieler nimmt, die sich mit dem empfehlen, was noch vor ihnen liegt. Also mit der Perspektive, dem Potenzial. Ich finde, das ist der bessere Weg. Aber es muss auch die Mischung passen.
Ja.
Also jetzt so einen Stürmer zu holen, der in diese eben beschriebene Kategorie fällt, das wird
nicht schwer. Gehen. Aber du hast ja recht. Und wir haben ja auch mit Fabinski, mit Bacci und so. Das sind, wir wissen ja noch gar nicht, die sind noch gar nicht richtig ausgereift. Ja? Und wenn die noch eine Schippe drauflegen und die Schnelligkeit der zweiten Liga, wir werden einfach eine andere Schnelligkeit bekommen. Dass es annehmen können und wollen sowieso, aber dass es schnell annehmen können, das ist das Entscheidende. Ne? Die Klugheit im Kopf. So, und da hoffe ich ja auch, da haben wir, gebe ich dir total recht, haben wir Spieler, die für mich auch noch nicht ausgereift sind. Und das muss ja unser Plus auch sein. Mhm. Oder auch Spieler dann zu finden, die die Qualität haben, das zu werden.
Ja. Ne? Wir haben jetzt, oder Harald hat schon quasi den Übergang geschafft, den ich eigentlich machen wollte, nämlich hin zu den Neuzugängen. Wir wollen nämlich natürlich, wir sind jetzt am Ende der Vorbereitung auch so ein bisschen zurückgucken, was eigentlich so die letzten Wochen passiert ist, nicht nur in den letzten Jahren, sondern konkret jetzt auf die letzten Wochen. Susanne, welche Neuzugänge sind dir so aufgefallen?
Naja, also wie Harald gerade schon gesagt hat, natürlich ein Opitz, das sieht man, oder auch ein Wensing, das sieht man, ein extremes Potenzial. Ne? Aber man sieht natürlich auch, dass sie dann eben auch manchmal noch brauchen. Das muss man denen halt auch zugestehen. Ne? Also ich meine, niemand hat sich mehr geärgert als Opitz selbst in Iserlohn, dass er da von vier dicken Dingern keinen einzigen gemacht hat, oder von so drei. Aber das wird total spannend und interessant werden, die zu weiter zu beobachten. Ich glaube auch im Kader, dass einige noch einen großen Entwicklungsschritt machen gehen können. Auch da wurde ja Fabinski und Bacci erwähnt, aber vielleicht auch zum Beispiel so ein Liseur oder so, da muss ich mal gucken, ob das jetzt klappt. Oder auch ein Bernd Rieselmann. Ich finde, das ist einer der effektivste Spieler gewesen in der letzten Saison. Ja?
Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich bin. Ich,
aber du darfst das.
Ja, nee, ist alles klar, aber ich muss manchmal dann schnell lernen. Da. Ich finde auch am Samstag, fand ich auch, man darf ja nicht vergessen, wie alt er ist, der Luca Kröger. Mhm. Ja, ich glaube, der kann noch zwei Jahre sogar Jugend spielen. Ne? Mhm. Und dann gegen Bundesligisten, und wie er das gemacht hat, wirklich. Dass er immer mal eine Fehlerquote bei, ist ganz normal. Aber er hat die Schnelligkeit, er hat die Robustheit, er hat gut verlagert, die Pässe, er hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und deswegen, und da musst du dann immer auf solche Spieler wie Riesenmann und so, musst du dann hoffen. Ich sehe mit Wernsingen auch. Ne? Und
er hat sich leider verletzt, ist natürlich schade, scheint vielleicht auch ein bisschen länger auszufallen, mal gucken.
Ja, wenn er so wie er da die Verletzung reinfasst, dann ist es sicherlich eine muskuläre Geschichte, da dauert 2-3 Wochen bestimmt. Ja. Aber wir haben ja die beste medizinische Abteilung bei uns, beim VfL,
deswegen
hofft man ja auch schnell noch.
Ja, kommen wir vielleicht gerade noch mal drauf, genau. Und wenn wir jetzt aber bei den Neuzugängen noch sind, ja, Faber und Münst, muss ich auch sagen, das sind zwei Spieler, die jetzt vielleicht nicht, wo man nicht sagt, oh, was für ein Kaliber, aber die der Mannschaft einen gewissen Halt geben können. Das habe ich, glaube ich, auch geschrieben in dem einen Text. Also das sind Spieler, die mit einer gewissen Ausstrahlung und einer Routine auch teilweise bei Faber kommen, aber auch Münst, wo ich glaube, dass sich der auch noch entwickeln kann, wenn man... Ich weiß, ehrlich, bei dem bin ich mir noch nicht sicher, wo der wie gesehen wird, also ob der auf welcher Position jetzt, also ob der, bei Münst, also ob man ihn eher ein bisschen defensiver oder offensiver.
Ja, ich glaube schon ziemlich neben Jakobsen oder neben einer klaren Sechs auf der Position.
Aber er hat, glaube ich, auch ein, zwei Spiele weiter vorne gespielt, oder?
Nee, bislang noch nicht.
Dann habe ich das Falsche, dann nehme ich das jetzt alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich habe nicht die ganze Vorbereitung gesehen, ich dachte, das hätte ich ein, zwei Mal geguckt. Ja, aber bei Faber und Münst muss ich sagen, das sind so Spieler, die haben mir auch gut gefallen, gerade auch jetzt beim Spiel gegen Paderborn, der Faber auf der rechten Seite. Und Bornstein, Abu Hanna und bei Raimund, da muss ich sagen, also Abu Hanna sehe ich wie du, Harald, das ist jemand, der ist einfach ein stabiler zusätzlicher Innenverteidiger, den kannst du immer bringen, der bringt eine gewisse Robustheit mit rein. Bei Bornstein, glaube ich, der ist im Moment noch ein bisschen hin dran, finde ich aber auch gespannt, wie er sich entwickelt. Und bei Raimund, der hat vielleicht auch ein bisschen durch die Verletzung in der Vorbereitung, weiß ich nicht, war ein bisschen hinten dran, aber
nochmal, wir reden jetzt von dem Sprung aus
der. Er fragt ja nach den Neuzugängen, wie ich sie eingeschätzt habe.
In die zweite
habe,
Bundesliga.
Mhm, genau, also.
Ja, aber Luca Raimund hat auch letzte Saison schon zweite Bundesliga gespielt. Ja,
letzte Saison zweite Bundesliga, klar, also, aber ich meine jetzt insgesamt, in der Tendenz geht es für alle eine Stufe höher.
Ja. Aber was man prinzipiell jetzt sagen muss, ich glaube, der VfL, wenn man jetzt noch guckt, wo wir vielleicht gleich hinschauen, wie muss er sich noch, also was fehlt noch? Ich glaube, da fehlt jetzt einfach auch, fehlen jetzt noch Spieler, die Mannschaft jetzt noch deutlich besser machen.
Ja, aber eine Position haben wir noch vergessen. In all den Jahren, in all den Jahren, in denen, egal ob Auf- oder Abstieg, es war auf der Torwartposition immer kribbelig. Man kann das kaum glauben, wenn man so nachvollzieht. Ich darf nur mal daran erinnern, als der VfL aufgestiegen ist, 90+6, wenn sie nicht aufgestiegen wären, hätte Kühn keinen neuen Vertrag bekommen. Mhm. Da hat sich nur eine Klausel ergeben, dass er bleiben sollte. Kühn war nie unumstritten. Er war für viele die Nummer 1. Mhm. Und es gab immer Torwartduelle. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der VfL mit dem Jonas Krumrei, gut, das sind jetzt die Eindrücke eines Testspiels, aber ein Torwart geholt hat, der auf den Level von Marvin Schwebe oder Marius Gersbeck, die Leihspieler, die Rollo Meier geholt hat, kommen kann. Und wenn du da Ruhe hast auf der Position, dann stabilisiert das die mit Abstand beste Abwehr der dritten Liga. Denn das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ohne dieses Konzept geht es sowieso nicht weiter. Der VfL wird seine Spielweise nicht großartig umstellen oder anpassen. Der muss so, wie er das im letzten Jahr gemacht hat, mit dieser Laufbereitschaft, mit dieser Zweikampfstärke, ohne Fouls, mit wenig Fouls, muss er in die Basis legen. Sonst geht es voll in die
Ecke. Ja, aber Harald, jetzt nehmen wir nochmal Schwäbe. Wir haben Schwäbe gekriegt durch Alex Rosen aus Hoffenheim.
Ja, ich weiß.
Ja, du weißt. Aber das war auch ein ehemaliger Spieler beim VfL. Und wenn du die Kontakte nicht gehabt hättest oder immer beibehältst zu den Bundesligisten, hätte er den uns nie gegeben. Er wollte damals 1.000 Euro Ablöse noch zusätzlich, also Ablöse haben, wenn er nicht spielt, weil das ein U20-Nationalspieler war.
Für jedes Spiel.
Für jedes Spiel, ja, natürlich. Da habe ich noch gesagt, Alex, du weißt, wo wir herkommen, wer wir sind. Ich sage, das können wir nicht. Ja, okay, dann glaube ich dir und so. Ne? Und dann haben wir es weggedrückt. So, und das ist ja eben das Interessante, wo du mal solche Spieler kriegst. So, und jetzt nehmen wir mal.
Aber Krumrei ist ja so ein Fall.
Ja, sicher. Mhm. Ist super, wie der gespielt hat gegen Paderborn. Aber nehmen wir doch mal auch, was gehört noch dazu, um diese Liga zu bestehen? Frechheit. So, und Frechheit heißt für mich, so Spieler wie Liseur oder letztes Jahr auf der rechten Seite Bacci. So, jetzt kommt ein gestandener Zweitligist hin und wir spielen und so ein Liseur oder Bacci, die mischen so einen Verteidiger auf. Ja, weil die richtig auch, sag ich mal, Qualität haben in der Offensive. Manchmal habe ich immer das Gefühl, sie wissen selber noch nicht, was sie machen, ne? Aber das ist ja die Gefahr. So, und da müssen wir über die Außenposition, müssen wir Gefahr ins Stadion reinbringen und sagen so, dass der Gegner auch sagt, oh Gott, was ist denn hier los? Mhm. Wenn wir uns gleich alle zurückziehen und so und nicht die Offensive haben zum Stadion hin, kannst du vergessen. Mhm. Aber da haben wir auch Spieler, Bacci hat ja jetzt im Mittelfeld gespielt mehr, ne?
Ja. Hinter der Spitze,
ja. Ja, hinter der Spitze, ne? Aber gut, man muss ja auch ihm die Zeit geben. Aber ich sage auch, Bacci, wenn der auf der rechten Seite spielt, mit seiner Schnelligkeit, da wird sich der eine oder andere auch erschrecken. Bei Liseur genauso. Bin ich fest davon überzeugt. So, und das sind so Punkte, die du ergattern musst, ne, wo du sagst, komm, mit Selbstvertrauen da reinzugehen und jetzt wollen wir mal sehen, was da passiert.
Das, also der VfL will ja auch noch personell nachbessern, kommen wir gleich zu, um das noch einmal kurz zu bestätigen. Also mein Eindruck, ich habe Jonas Krumrei jetzt 6 Wochen im Training gesehen und das Spiel am Samstag muss ja sein Bestes gewesen sein, das habe ich noch nicht mal gesehen. Ich glaube, im Tor hat der VfL diese Saison keine Probleme, solange Jonas Krumrei da fit bleibt und sich nicht verletzt.
Ja, was ist, wenn er sich verletzt?
Dann sind die anderen beiden? Muss man nochmal neu nachdenken.
Okay.
Ja, also ich glaube, ich weiß, was du ansprechen willst. Die Frage ist dann, ob man mit Sauter oder Böggemann dann quasi als Nummer 2 reingeht.
Ich weiß es wirklich nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass der VfL dann, auch wenn es eine längere Verletzung wäre, die nochmal umschaut auf
den Markt. Ja. Genau.
Also ich glaube, die Torhüterposition ist tatsächlich eine, wo es immer mal wieder auch Kandidaten gibt, die man dann nachverpflichten kann.
Ja. Nachverpflichten ist das Stichwort. Der VfL sucht noch erklärtermaßen in der Offensive. Wahrscheinlich geht es da um einen Stürmer und um einen Zehner. Also jemanden, der hinter der Spitze agieren kann. Da fällt Kofi Tchéré immer wieder als Name, wo man sich eigentlich fragt, warum dauert das eigentlich so lange? Aber gerade die Suche nach einem Stürmer ist sicher auch akut. Was glaubt ihr, braucht der VfL dafür ein Profil, wie Sportmanager es heutzutage nennen? Also muss es irgendwie eine 1,95 Kante sein oder nochmal so ein Kombinationsspieler, wie es Meißner ist? Oder was braucht ihr, was glaubt ihr, ist da nötig?
Ja, du musst wissen, was du spielen willst. Ja, so, wenn du jetzt eine Kante hast, dann musst du über den Flügel kommen und das ist ein Boxspieler, den musst du bedienen. Und wenn du eine Kante hast, ist er meist mit dem Kopf stärker als mit den Füßen. So, also musst du dort Flankenbereich auch was bringen. Für mich ist Meißner klasse Stürmer. Ich sehe ihn sogar auch noch stärker, wenn du einen richtig guten noch Stürmer hast, wenn er hinter der Spitze spielt. Die abgekappte 9, weil er ein richtig gutes Auge hat und dann aus der abgekappten 9 das Spiel vor sich hat und daraus die Tore machen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ne, aber ist klar, danach musst du natürlich auch den Stürmer aussuchen, was ja auch nicht einfach ist. Aber ist klar, wenn du einen Boxspieler hast, dann musst du natürlich dementsprechend die Flanken bringen. Oder du hast einen Boxstürmer, der abgewichst ist, der auch im Strafraum im Strafraum, wenn es nicht läuft, sich selber mal in die Haken haut, ja, und fällt, ne, wie Tommy Reichenberger hatte dann, ja, ist so, ne, aber
Zeiten von VAR schwierig, aber
ja, gut, aber naja, aber trotzdem, ne, dass du auf jeden Fall die Stimmung reinbringst im Stadion, ne, ich meine, ist eine andere Zeit gewesen, aber trotzdem, du brauchst irgendwo das, was du spielen willst und dann auch. Was hast du in der Mannschaft? Du brauchst natürlich körperliche Qualität, auch bei Standardsituationen. So, das muss das Trainerteam wissen, was sie brauchen. Ne?
Harald, hast du eine Wunschvorstellung von einem Spieler?
Ich sehe das auch so, eher jemand, der mit Meißner wirklich harmoniert und ähnliche Qualitäten mitbringt, als jetzt ein Sturmtank. Darauf ist das Spiel des VfL bisher zumindest nicht angeschnitten. Kania war das ja eigentlich auch nicht. Kania war ja eigentlich trotz der Größe ein Strafraumspieler, der jetzt die Qualität darin nach, wirklich mit dem ersten Kontakt so ähnlich wie Giert abzuschließen.
Ja.
Und ich glaube, dass da sich jemand finden lassen muss. Und ich würde mich natürlich wirklich freuen, wenn Dani Kofi Tchéré verpflichtet wird. Das ist eine Situation, die ist wie gemalt für den VfL, aber
hoffentlich schnell fit wird er.
Ja, genau, aber du also kriegst so einen Spieler natürlich nicht mit dieser Vorgeschichte als VfL Osnabrück, das ist auch klar. Aber natürlich gibt es auch das Risiko, dass es dann vielleicht doch nicht mehr geht, aber das ist kalkulierbar, das Risiko.
Ja.
Und deswegen wäre das schön, wenn das funktioniert. Wäre auch eine Anerkennung für Sebastian Schwermann und seine ganze Abteilung, die ja für eine weitgehend verletzungsfreie Vorbereitung zum dritten Mal sorgt. Ne? Also ich rechne den Winter jetzt mal mit, den letzten und die Vorbereitung auf die letzte Saison. Mhm. Das
Super.
Ist das eine. Und das andere ist eben diese Besetzung vorne. Ja, wie gesagt, das ist die Frage ist für mich, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Es gibt ja Leute, die sagen, die linke Außenbahn ist nicht optimal besetzt. Da hat ja zuletzt Kammerbauer gespielt als gelernter Rechtsfuß. Was meint ihr? Ich hab leise Zweifel, aber
ich glaube, ein Kammerbauer macht das gut, aber der bessere Kammerbauer spielt auf rechts. Und wenn du dir das anschaust, das Spiel Paderborn, da haben sie ja dann auch gewechselt, das haben sie öfter mal gemacht, dass er auf links angefangen hat, dann auf rechts gegangen ist. Er ist auf rechts einfach, also er ist auf links gut und auf rechts ist er sehr gut. Und die Frage ist jetzt halt, willst du mit einem guten Kammerbauer auf links spielen oder willst du mit einem sehr guten Kammerbauer auf rechts spielen? Und wenn du mit einem sehr guten Kammerbauer auf rechts spielst, mit einem guten, bisher guten Faber, also als möglichen Ersatz, dann brauchst du noch jemanden für die linke Seite. Ich glaube, so wie sie jetzt sind, kann man starten mit Faber auf rechts und Kammerbauer auf links. Man kann auch hoffen, dass sich da noch jemand entwickelt, dass vielleicht ein Lisseur doch noch auf das Tempo und endlich auf das Tempo, auf die, also sich auf die, diesen Entwicklungsschritt noch etwas schneller macht. Aber ansonsten glaube ich auch, dass man da möglicherweise noch mal jemanden holt.
Ich glaube, die Erwartung war tatsächlich, dass Luca Raimund ein bisschen schneller in diese Rolle reinwächst und sich ein bisschen genau stabiler vorstellen zeigt, als er es jetzt die letzten Wochen getan hat. Und dass man sich das erstmal versucht anzuschauen und damit so in die Saison geht. Da sich das jetzt etwas anders dargestellt hat, haben sie natürlich jetzt auch probiert, eben Kammerbauer auf links zu ziehen, was übrigens letzte Saison hier und da auch schon mal richtig gut funktioniert hat. Er hat von der Position aus 3 Vorlagen gemacht im letzten Saisonspiel gegen Stuttgart 2, auch wenn das natürlich das letzte Saisonspiel war. Aber ich würde jetzt auch mal prognostizieren, dass wir am Samstag Kammerbauer auf links und Faber auf rechts sehen und dann vielleicht nochmal einen Transfer zum Ende der Wechselperiode.
Ja, wenn du was im Kader hast, du kannst ja besser einen offensiven auf die bisschen defensiveren umschulen als umgekehrt. Ja, wir haben es damals gemacht mit dem Sangaré, den ich von Fortuna Düsseldorf geholt habe. Und der war ja immer die vordere Seite, vordere Offensivseite. Aber er war nicht so stark, wenn er mit dem Rücken zum Gegner spielte, sich zu lösen. Also hat er eigentlich für den Offensivbereich zu wenig Tore gemacht. So, da habe ich ihn mal angesprochen damals, gesagt, könntest du dir nicht vorstellen, eine Position nach hinten weiter zu spielen? Dann hast du das Spiel vor dir und wenn du dann marschierst, weil der war technisch sehr, sehr stark, ich sage, dann erschrecken die sich schon. Ich sage, und wenn du aus der Position 4-5 Tore machst, dann bist du raus aus der Liga.
Ne? Bei Adini war es ja genauso.
Bei Adini genauso. Und deswegen, du musst mit den, ob du so einen hast, wie, ja, ich kenne Lisseur jetzt nicht so vom Charakter her, ist das einfacher. Und der Spieler muss es wollen, der Sangai, der hat mich damals angeguckt, für ihn war das eine Beleidigung. Das hat er wie, ich muss jetzt hinten spielen. Ich sage, ja, überleg dir das mal. Und dann hat er es ja gemacht, hat er gegen HSV aus der Position ein Tor und so gemacht. Da war der weg vom Fenster. Er ist ein Nationalspieler geworden in der Türkei auf der Position.
Ja.
Also deswegen, das ist, zurzeit ist es sicherlich noch nicht so, wie wir es in der dritten Liga hatten, dass wir Zug über links kriegten dort, der auch bis zur Außenlinie geht und dann zum Flanken kommt. Also das kann man sicherlich nicht, der Typ. Kappt natürlich sehr schnell ab, weil er die Technik auch hat, aber gut. Man muss es sehen, wie es läuft.
Hast du denn Christensen behalten, Harald?
Ja, wir kennen ja immer nur das, was öffentlich wird. Und was in der Blackbox des VfL passiert, das wissen wir nicht. War er zu teuer? Hat er irgendwo andere, also hat man die Defizite zu groß auf dem Platz? Das kann ich nicht sagen, aber wenn ich so auf die Elf gucke, letzte Saison, diese Saison, da sind nun mal ein paar Positionen, da ist noch nicht, zumindest noch nicht gesichert, ob das gleichwertig ersetzt wird. Ne? Wie Torp vielleicht, Kehl, Christensen, ja, wen haben wir noch?
Ja, das sind sie eigentlich. Ne?
Das sind sie, ja.
Ich würde...
Karademir noch, Entschuldigung.
Ja. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf die Kofi Kiri-Geschichte eingehen, weil ihr jetzt schon noch vorhin darüber gesprochen habt und Lothar was ganz Interessantes gesagt hat, nämlich was muss man als VfL machen, als VfL, auf welche Sachen muss man gucken. Und beim VfL ist es auch so, dass man eben manchmal vielleicht auch ins Risiko gehen muss und genau dieses Risiko kalkulieren muss, wie groß ist es denn wirklich. Und was du vorhin gesagt hast, wenn man das kalkulieren kann, weil man jemanden hat, wie Sebastian Schwermann, der eben genau weiß, der diesen Körper, glaube ich, richtig gut kennt und weiß, auf welches Level er ihn bringen kann. Und wenn dieses Vertrauen dann da ist, dann würde ich sagen, ist dieses Risiko kalkulierbar und vor allem ist es eine Chance für den VfL. Und deswegen, ich würde mich da auch freuen und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das klappt.
Das wäre super.
Also ne? Jakobsen ist ja ähnlich gewesen letzte Saison, ne?
Ja, also. Und bei Curie ist, den hätten wir unter normalen Bedingungen ja nie gekriegt.
Ja.
Ne, das muss man sagen. Also von St. Pauli nach Freiburg war es. Ne?
Ja, 4,5 glaube ich.
4,5 und so. Ne? Und vor allen Dingen, wer ihn kennt, ist auch charakterlich super in Ordnung. Und wenn er es macht und zu den, dass es eingebunden ist in ein Budget beim VfL, sofort machen, aus meiner Sicht her. Also, weil das Risiko ist ja dann nicht so groß, wenn die. Wollen wir jetzt gar nicht über Verletzungen sprechen, aber wenn es mal nicht so klappt, verletzungsmäßig, ne, dann wird es ja auch für ihn dann schwierig. Aber das ist ein Spieler, das ist, kann der Weg nur über den VfL sein.
Wenn der Trainer kennt ihn.
Ja, Trainer kennt ihn.
Er hat eine tolle Tor- und Assist-Bilanz gehabt bei ihm in St. Pauli. Und er war ja auch in Freiburg auf dem Weg. Er hat die meisten Spiele gemacht, bis er sich dann da verletzt hat.
Und hat aber doch in der zweiten Mannschaft auch nochmal gespielt, ne?
Nee. Ja, jetzt auch die Vorbereitung.
Im April und Mai hat er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga wieder gespielt.
Nochmal wieder gespielt. Das ist immer ganz wichtig, dass er schon mal gespielt hat.
Genau,
ne?
Das finde ich auch.
Und wie gesagt, das Beispiel Jakobsen letzte Saison zeigt, dass man manchmal vielleicht ins Risiko gehen muss. Am Anfang Spieler hat er noch nicht, vielleicht bei 90 Minuten ist, aber halt diese Mannschaft am Ende dann weiterbringt. Und ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ja.
Na, wenn du das schon sagst.
Ich mich auch und ich erwarte auch, dass es klappt, ehrlicherweise. Also ich gehe mal schon davon aus, dass er im Laufe des Sommers dann noch Spieler des VfL wird. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über die zweite Liga allgemein sprechen, aber vielleicht machen wir das nur ganz kurz, weil wir, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, auch wenn wir hier jetzt keine Zeitnahme mitlaufen haben. Aber bevor wir auf Heidenheim noch zu sprechen kommen, ganz kurz, was sind denn eurer Meinung nach die Mannschaften, mit denen der VfL so in Konkurrenz tritt? Also wenn es jetzt direkt um den Kampf um den Klassenerhalt geht. Weil wenn ich so drauf gucke auf die Liga, muss ich sagen, es fiel mir selten so schwer zu sagen, das sind die fünf Mannschaften, die ziemlich sicher unten drin stehen.
Ja.
Ja.
Das sind schlechte Aussichten, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das ist.
Weil wenn man jetzt so, also jeder Content Creator, jede Zeitung, jedes Medium macht irgendwie Zweitliga-Prognosen und überall steht der VfL als 18.
Ja, aber wenn dann das von Experten kommt, die darauf verweisen, der VfL hätte seinen Aufstiegstorwart verloren, muss ich das ja nicht unbedingt ernster nehmen als nötig. Also diese guckt, nehmt mal die Sonderhefte von vor einem Jahr raus und guckt euch mal, wie viele Prognosen das in die Hecke gegangen
Grüße sind. Grüße an die Freunde.
Ja. Nicht nur Bezug auf den VfL, sondern auf alle Ligen. Ja?
Da
brauchen wir doch... Brauchen wir hier kleinen Lichter oder gar nicht versuchen, irgend noch dazu beim VfL zu was zu prognostizieren. Das ist genauso, als wenn du auf irgendwelche Himmelskometen wettest.
Harald, also eins will ich auch mal sagen. Wir als kleine Lichter hier, aber wir kennen den VfL. Ne? Ja. Mal ganz ehrlich. Und da brauchen wir, wenn der Bruder von dem Groß, ja, der sagt da ganz klar, wann hat er uns denn mal gesehen? Als wir gespielt haben, zweite Liga, da durfte der noch nicht mal in der Regionalliga spielen. Ja, so, und jetzt schwebt er überall in der Welt rum und was weiß ich und sagt, der VfL hat überhaupt keine Chance. Also gebe ich gar nichts drauf. Ne? Also,
ich wollte nur mal sagen, dass ich hier vor einem Jahr gesagt habe, dass Schalke aufsteigt. Daran solltest du dich erinnern. Ne?
Timo Schulz das übrigens stimmt. Nicht. Ja. Aber da, so viel dazu.
Nein, also.
Was hat der nicht gesagt?
Der hat behauptet, dass Schalke abschmiert.
Ach so, naja.
Ich sag mal eins. Wenn wir dies Jahr Viertletzter werden, dann ist das wie ein Aufstieg in der dritten Liga. Ja? Und da hoffe ich, dass wir mit Engagement, mit Fitness, mit Charakter, ne, mit unserer Brücken nutzen, dass wir es schaffen in den Heimspielen. Und das wird ein großer Faustfahren. Und da vertraue ich auch auf unser Team hinter der Mannschaft. Alles erfahrene Leute, haben alles selbst gespielt, wissen, wie das geht und so, das auch immer wieder in die Mannschaft reinzubringen. Und dass du Ruhe bewahrst für ein oberen Team dort, die noch in Kulissen sind, und dass du da nachher die Kraft hast, um mindestens den Viertletzten. Und wer weiß, was daraus noch passiert. Mhm.
Schauen wir auf Heidenheim. Susanne, du fährst hin?
Ich fahre hin, ja. Mit Moritz Büscher zusammen, unserem Kollegen.
Ist eine Mannschaft, die sich nach dem Abstieg relativ wenig verändert hat, muss man sagen. Also wenn man das auch mit St. Pauli zum Beispiel vergleicht und vor allem natürlich auch mit Wolfsburg, ein etwas ungewöhnlicher Absteiger, wenn man so will. Trainer Frank Schmidt ja auch schon seit 150 Jahren da an der Seitenlinie.
Ich wollte gerade sagen, die waren auch ein ungewöhnlicher Aufsteiger.
Ja. Also, es ist irgendwie vielleicht... Oder es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Gegner zum Auftakt und eigentlich eine Mannschaft, wo man relativ gut weiß, was auf einen zukommt. Ne? Insofern ein bisschen ungewöhnlicher Start.
Ja, ungewöhnlicher Start ist auch ein schwieriger Start natürlich. Andererseits, gut, wir haben es gerade gesagt, wo würde man sagen, ja, das ist jetzt ein leichter Gegner zum Auftakt. Also warum nicht gleich mit so einem gestandenen Verein anfangen, und ja, man hat da nichts zu verlieren, von daher. Das ist vielleicht auch eine Phrase, die man dann so üblicherweise raushaut, aber ja.
Danach,
bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Und danach geht's,
dass uns die letzte Saison gelehrt hat, man darf auch nach dem Auftakt nicht so viel reininterpretieren, wie die Saison weitergeht.
Das stimmt, aber vielleicht kann man sagen, womit man zufrieden wäre, jetzt vielleicht, wenn man die ersten paar Spieler zusammennimmt, danach kommt Magdeburg zu Hause und Bochum auswärts. Also aus den drei Spielen ein Sieg sollte schon drin sein, ne? Beziehungsweise wäre schon ganz gut in Vorbereitung auf das, was dann noch folgt.
Sagst du jetzt.
Ja. Ja, fährt ja in Urlaub.
Wenn ihr keinen Sieg holt, dann wissen wir auch, woran es gelegen hat,
ja,
in
sicher,
den drei Spielen.
Natürlich.
Nee, da bin ich raus. Das ist für mich alles möglich.
Ja, aber ein guter Start ist schon wichtig.
Ja, das ist auch wichtig. Man muss sehen, wie das Spiel ausgeht. So, also wie gespielt wird.
Ja.
Ja? So, nehme ich mal Heidenheim, ja. Als sie aufgestiegen sind, erstes Spiel, als wir da waren, wie sie sich gemacht haben, da konnten wir uns noch nicht mal mit 18 Leuten umziehen in der Kabine, weil kein Platz war im alten Stadion. Und da war schon derselbe Trainer wie jetzt noch. So, und ich sage überhaupt nichts mehr zum Ergebnis, weil habe ich früher auch nicht gemacht. Ich habe einmal getippt im Stadion vor dem Spiel, da habe ich, glaube ich, 2-1, ich weiß nicht, gegen welchen Gegner, für uns getippt. Wir haben, glaube ich, unentschieden gespielt, hatte Joe gleich am Montag, hat er mich angerufen, was ist denn mit dir los? Ich sage, wieso? Seit wann tippst du denn und so? Ne? Ich sage, ja, ich bin ja nicht mehr involviert, ne? Früher habe ich das nie gemacht. Ne? Und jetzt sage ich auch nichts mehr.
Wir haben bei Timo Schulz auch gelernt, dass es durchaus mal in Ordnung ist, das Spiel und die Leistung zu beurteilen.
Ja.
Die haben die letzten beiden Spiele vor der Winterpause verloren. Der geht in die Winterpausenvorbereitung und sagt zu seiner Mannschaft, Leute, was meint ihr, wollen wir nicht aufsteigen? So, ich habe es mal ein bisschen dramatisiert. Ja. Ja, aber er hat es ja gesagt. Mhm. Also hat er sich nicht am Ergebnis orientiert. Und er hat auch nicht den Prognosen geglaubt, dass der VfL nach dem 0-0 gegen Aachen um 1-3 in München
war,
dass er zum Abschiedskandidaten zählt, weil es ein bisschen zu früh ist, sowas zu prognostizieren. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich bin wirklich gespannt darauf, wie der VfL diese Aufgaben besteht, im Sinne von fußballerisch mithalten, körperlich mithalten, funktioniert das Abwehrsystem. Und wenn sie dann von mir aus 3x0-1 verlieren und diese Erwartungen erfüllt haben auf dem Platz, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, das kann trotzdem, oder erst recht, der
kann trotzdem noch gut gehen.
Also das ist, darum ist das mit dem Ergebnis immer so eine Sache. Ich weiß ja, wie Fußballer denken, die kommen ja immer schnell, genau wie Fans auch, mit diesem Motto, Ergebnis ist alles. Darum waren die auch alle unzufrieden mit den Ergebnissen der Spiele. Aber die Ergebnisse können für Fußballer so groß hängen, so hoch hängen. Aber wir, die wir das Spiel beurteilen, die Leistung und prognostizieren müssen, die müssen auf die Leistung gucken.
Wieder was gelernt.
Naja,
ja. Ja, ist ja wunderbar, dass nicht nur ich hier noch was mitnehmen kann, sondern hoffentlich auch unsere Zuhörer. Ist doch, dafür machen wir das doch.
Ja, ist okay, aber ich...
ja, das ist...
Luther, so gehen die Jungs mit.
Ja, echt?
Wie, was, ja. Das war völlig ernst gemeint, das war überhaupt nicht...
Alles klar.
Keine Ironie, nichts
dahinter. Ich meine, wie gesagt, also...
Das war ein toller Podcast.
Ja. Mit Luther... Nein, ich meine, gut, wenn man nur VfL, dann bin ich auch immer emotional, dann kommt es irgendwo immer raus und weiß auch, wie schwierig das ist, weil man es selbst erlebt hat als Spieler, als scheißegal, Manager, wie sich das alles heißt und damals Geschäftsführer und so, wie schwierig der Fußball ist oder wie er auch geworden ist. Ne? Und deswegen finde ich, wir haben eine gute Voraussetzung mit dem Team, hinterm Team. Mhm. Ne, da haben wir Erfahrung drin. Ne? Vom Co-Trainer angefangen, vom Trainer, vom Management und so. Und da sollte man Vertrauen geben. Wir sind Außenstehender. Wir blicken nicht rein in die Truppe. Du musst eigentlich jeden Tag in der Mannschaft reinblicken. Was ist los? Wie sind die Gesichter, wenn einer mal nicht spielt? Ja, wie lässt er sich hängen? Wie geht er dann auf den Trainingsplatz? Das sind die Kleinigkeiten, die du machen musst. Da kannst du Hand anlegen. Ne, wenn du jetzt sagst, so einer hat nicht gespielt und wir gehen montags zum ersten Training oder wieder raus, ne, und er schlürt da rum, will ich immer neben ihn. Ich sage, und was ist denn los? Ja, wieso? Ja, ich sage, hast kein Lächeln? Ne? Und so, ja, du musst das Gefühl haben. Und das ist ganz wichtig, hinterm Team auch, dass wir eine gute Gemeinschaft haben und da kann man auch viel draus entwickeln. Sehe an eine WM. Mhm. Was haben da für No-Names, was haben die auch mal für Leistungen gebracht?
Ja, und was dieses Team hinter dem Team, wir haben jetzt schon mehrfach die Abteilung, also physiotherapeutische Abteilung auch Performance genannt. Auch das zählt ja dazu, dass man zum Beispiel auch den Kader kleiner halten kann, weil man eben diese Verletzungen nicht so stark hat, dass man nicht mit dem Prinzip Gießkanne vielleicht jedes Mal drüber gehen muss, sondern sagt, okay, ich habe jetzt noch 2, 3, die ich besetzen kann und wo ich nochmal nachlegen kann, aber dann gehe ich da eher in die Spitze, weil ich eben halt nicht vorher den Kader so aufgebläht habe. Ne? Also von daher... Ja,
ich möchte aber auch noch mal sagen dazu, wir haben super medizinische Abteilung, aber ich möchte auch nicht vergessen, die Abstiege, die wir hatten, lag nicht an der medizinischen Abteilung. Die hatten wir damals auch mit Günter Schröder und
das
so. Das waren
war
alles,
so nicht gemeint.
Waren alles gute Leute. Ne? Mit den Ärzten sind noch gleich geblieben. Also deswegen, da hat es nie dran gelegen.
Aber ich habe dich ja auch gefragt, was kann man aus den Abstiegen lernen und was war deine Antwort? Nichts.
Ja.
So.
Hast du gesagt.
Ja. Wir halten fest, die Saison endet mit dem Klassenerhalt und sagen dann erstmal Dankeschön an euch beiden, Harald und Lothar, für euren Besuch und kündigen an, dass das Brückengeflüster jetzt natürlich wieder in regelmäßigen Abständen wieder da ist und zwar direkt nach dem ersten Spieltag mit der ersten Ausgabe Brückengeflüster-Analyse für die neue Saison.
Richtig, mal gucken, ob ich Harald dazu verpflichten kann. Wir schauen mal. Vielleicht.
Er schnappt schon nach Luft.
Wir schauen.
Nervös.
Denk dran, dass ich einer strengen Belastungssteuerung
unterliege. Okay,
ihr wisst ja, wie Harald früher gespielt hat.
Ja,
ich glaube, wenn wir diesen Charakter
auf
Schlacke rüberbringen, dann halten wir die Liga.
Sehr gut.
Also auf jeden Fall Brückengeflüster-Analyse nach dem Spiel beim FC Heidenheim und da freuen wir uns drauf. Und dann wieder alle 2 Wochen das Brückengeflüster regelmäßig überall, wo es Podcasts gibt.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.